Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte zu Beginn den Predigtext vorlesen. Es ist nochmal das Vaterunser, so wie es bei Lukas steht. Und zwar unter Lukas 11, 1 bis 4. Lukas 11, 1 bis 4. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Also wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe zum Thema Gebet, die in der Predigtreihe zu Lukas Evangelium eingebettet ist. Und heute haben wir schon die dritte Predigt. Und in dieser dritten Predigt werden wir den zweiten Teil des Vaterunsers behandeln. Und nochmal zur Erinnerung, wir wollen das nicht tun, weil wir uns mal intellektuell mit dem Thema Gebet auseinandersetzen wollen, weil wir mal wissen wollen, wie das so funktioniert und warum man das so macht, sicherlich auch. Aber vor allen Dingen wollen wir uns mit diesem Thema intensiv beschäftigen, weil wir, wie die Jünger, den Herrn darum bitten wollen, dass er uns beten lehrt. Herr, lehre uns beten. Wir brauchen dringend Gebet. Und das nicht, weil wir ein bisschen Besinnung brauchen, sondern weil wir dringend Gott brauchen, weil wir dringend Gottes Hilfe im Leben brauchen. Und genau das werden wir heute besonders in dieser Predigt sehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir jetzt wieder ganz neu auf Christus hören, wie er seine Jünger und wie er uns lehrt und zurüstet. Ja, macht diese Bitte der Jünger wiederum zu eurer Bitte: Herr, lehre uns beten. In der letzten Predigt, da habe ich die Frage behandelt, was ist ein Gebet nach Gottes Willen? Und da haben wir gesehen, ein Gebet nach Gottes Willen, da kommt es nicht nur auf den Inhalt des Gebets an, sondern auch auf den Inhalt, könnten wir sagen, des Beters an, auf die Gesinnung des Beters. Und im ersten Teil des Vaterunsers, da ist das schon deutlich geworden, wie denn diese Gesinnung des Beters und der Inhalt des Gebets aussehen soll. Ja, schon in der Anrede Vater und dann in dieser Bitte: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Da wurde das deutlich. Wir wenden uns als Kinder, als abhängige, hilflose Kinder zu unserem himmlischen Vater und wir bitten um die Dinge, die ihn ehren, die seinem Reich nützen. Ja, diese ersten Bitten des Vaterunsers, die alle unsere Bitten, alle weiteren Bitten des Vaterunsers prägen sollen. Und jetzt gibt uns Jesus im Vaterunser konkrete Bitten. Wenn wir da mal bloß drüber schauen kurz, dann denkt man ja, da geht es doch nur um unser Wohlergehen, anstatt um die Verherrlichung Gottes. Aber, und das ist heute der Punkt, wenn wir diese Bitten richtig verstehen, dann werden wir erkennen, dass auch diese Bitten Gott verherrlichen. Das ist heute unser Thema. Die Verherrlichung Gottes durch unsere Bitten. Und wie kann das funktionieren? Wie können wir Gott verherrlichen, ihn ehren, wenn wir für Dinge, die für uns sind, bitten? Ja, schaut mal den Kontrast. Im ersten Teil, das ist: Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Und der zweite Teil: Vergib uns und gib uns und führe uns nicht. Da geht es ja um uns. Und wir werden heute sehen, dass wir Gott tatsächlich durch unsere Bitten sogar auf zweifache Weise verherrlichen. Die erste Weise, das ist, wir verherrlichen Gott durch unsere Bitten, wenn wir mit unseren Bitten unsere Abhängigkeit von Gott bekennen. Wenn wir unsere Abhängigkeit von Gott bekennen. Das ist der erste Punkt. Die Verherrlichung Gottes durch die Erkenntnis unserer Abhängigkeit von Gott. In allen Bitten des zweiten Teils des Vaterunsers wird zuallererst unsere Abhängigkeit von Gott ausgedrückt. Ja, wir sind abhängig für das tägliche Brot. Und gleich am Anfang, damit ist nicht nur das, was wir täglich essen, gemeint, sondern damit ist alles, was wir täglich nötig haben im Leben, gemeint. Also auch ein Dach über dem Kopf und jemand braucht ein Fahrrad, der andere braucht ein Auto und irgendeiner mag sogar einen Hubschrauber brauchen für seinen Beruf, weiß ich nicht. Alle Dinge, die man wirklich braucht, nicht Luxusgüter, die wir wirklich brauchen, das ist unser täglich Brot. Also wir sind abhängig für dieses täglich Brot. Wir sind abhängig für die Vergebung unserer Schuld. Wir sind abhängig für Bewahrung in der Versuchung. Beginnen wir mit der ersten Bitte. Unser täglich Brot gib uns Tag für Tag. Tag, so steht es bei Lukas. Nur die Frage an euch. Wer von euch fleht Gott noch von Herzen an um das tägliche Brot? Ich denke, wir haben alle volle Schränke, volle Speisekammer, volle Häuser. Wir haben nicht nur unser tägliches Brot, wir haben nicht nur das täglich Nötige, sondern eigentlich meistens haben wir das Nötige für Wochen und Monate im Voraus. Und deshalb ist die Frage ganz ernst gemeint. Wer von euch betet tatsächlich noch von Herzen um sein tägliches Brot? Jemand, der Hunger leidet, jemand, der arm ist, jemand, der krank ist oder der eben sehr wenig hat, gut, der ist darauf angewiesen. Der wird diese Bitte jeden Tag von Herzen sprechen müssen. Aber wir? Wir werden, denke ich, oft durch all unseren Reichtum, wollen wir mal genau hinschauen, durch all das, was uns Gott schon gegeben hat, denn nichts anderes ist ja unser Reichtum, das, was uns Gott schon gegeben hat, werden davon eher abgehalten, um die täglich nötigen Dinge ernstlich zu beten. Und ich denke, das ist sonderbar. Alles, was wir haben, haben wir von Gott. Und anstatt, dass wir jetzt daraus schlussfolgern und erkennen, okay, ich bin komplett von Gott abhängig und das täglich, lassen wir uns von diesen Reichtümern, ja, lassen wir uns von Gottes Gaben in falscher Sicherheit wiegen. Unser täglich Brot gib uns heute, gib uns Tag für Tag. Wie ernst sprichst du diese Bitte? Die Israeliten in der Wüste, das haben wir heute wieder gehört, die wollten sich auch mit Gottes Gaben von Gott unabhängig machen. Und wenn es nur für ein oder zwei Tage ist. Heute hat uns Gott was geschenkt und die nächsten zwei Tage oder morgen schaffen wir es, von Gott unabhängig zu sein. Weil wir es einfach so viel nehmen, dass es ein bisschen länger reicht. Und diesen Israeliten, den hat Gott eine wunderbare und eine gut funktionierende Bremse für diese Habgier, für diese falsche Sicherheit gegeben. Alles Manna, was sie sich eben zu viel gesammelt haben, was sie aufgehoben hatten, das ist über Nacht schlecht geworden. Und wahrscheinlich gibt heutzutage Gott wieder vielen Menschen sowas Ähnliches, so eine ähnliche Bremse durch die Finanzkrise. Ja? Alles Geld, was vielleicht manche über Jahre angespart haben, das wird jetzt scheinbar wie über Nacht schlecht. Es verliert seinen Wert. Man könnte vielleicht noch besser sagen, es verliert nicht seinen Wert, sondern es zeigt sich einfach wieder von Neuem, wie unbeständig, wie vergänglich weltlicher Reichtum, weltliche Güter sind. Und ich denke, wir sollten für diese Entwertungen, wie auch immer sie jetzt aussehen, wir sollten sie als Mahnung und auch als Gnade Gottes betrachten. Gott zeigt uns, dass wir eben nicht von der Stabilität des Euros, sondern von seiner Gnade abhängig sind. Und er führt uns, und das eben meistens durch die Not, das ist eben wahrscheinlich das Mittel, wo wir darauf ansprechen, wo wir lernen, er führt uns durch die Not dazu, dass wir wieder von Herzen zu ihm flehen. Und dass wir wieder auch von Herzen für die täglichen Dinge, die er uns gibt, dankbar sind. Das gehört auch dazu. Jemand, der nichts hat und der dann doch was bekommt, der ist mit Sicherheit dankbarer als jemand, der Häuser voller Reichtümer hat. Mit anderen Worten, wenn du mit deinem Gebet von Herzen ausdrückst, dass du wirklich voll und ganz von Gott abhängig bist, dass du auf seine Hilfe angewiesen bist. Und wenn du zudem mit deinem Gebet und in deinem Gebet voll und ganz auf seine Hilfe, auf seine Gnade vertraust, dann ist es ein wahres, ein ernsthaftes Gebet. Wenn du deine Abhängigkeit ausdrückst und wenn du auf Gottes Gnade vertraust. Und dann, wenn du das so tust, wenn du so betest, dann verherrlichst du Gott durch deine Bitten. Das ist der Punkt. Wenn du so betest, bekennst du, dass Gott diese Welt souverän regiert und dass er alles erhält und dass du ohne ihn eben nicht einen Tag, nicht eine Stunde oder Minute leben könntest. Das ist wahres, gottverherrlichendes Gebet. Und das bedeutet dann wirklich ihn anbeten in der Wahrheit, weil diese Grundwahrheit unseres Lebens eben wirklich die Grundlage unseres Gebets wird. Wir sind auf seine Gnade angewiesen, auch in den alltäglichsten Dingen wie Brot und Wasser. Auch wenn wir den Kühlschrank stets voll haben, wir sind auf ihn angewiesen. Unser täglich Brot gib uns Tag für Tag. Und darum möchte ich uns auffordern, dass wir diese Bitte wirklich in diesem Bewusstsein, im Bewusstsein unserer Abhängigkeit und mit Blick auf Gottes Verheißung uns zu erhören. Da wie ein Vater seine Kinder, dass wir diese Bitte so sprechen. Wir kommen wie Kinder zu unserem Vater, der uns unser Vater sein will, der uns versorgen will, und wir brauchen seine Hilfe. Ja, seid euch dessen bewusst, wir beten zu Gott nicht, weil das eine interessante religiöse Zusatzoption in unserem Leben ist, sondern weil wir wirklich vollkommen von Gott abhängig sind. Er ist unsere einzige Hilfe im Leben und im Sterben. Im Leben und im Sterben. Darum beten wir zu Gott. Und diese Erkenntnis dieser totalen Abhängigkeit von Gott, die führt uns geradewegs zur nächsten Bitte, in der wiederum diese Abhängigkeit von Gottes Gnade deutlich wird. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Jeder Mensch, ob Christ oder Nicht-Christ, ob gläubig oder ungläubig, ist vollkommen egal, sündigt. Manche Menschen, die werden sich dieses Problems irgendwann bewusst und die versuchen dann, damit fertig zu werden, die versuchen, dieses Problem zu lösen, die werden versuchen, religiös zu werden oder die versuchen, gute Taten zu vollbringen, um irgendwie das wieder aufzuwiegen. Und dadurch letztendlich sündigen sie nur noch viel mehr, weil sie selbst versuchen, mit diesem Problem fertig zu werden, weil sie auf sich vertrauen. Ich schaffe das schon, anstatt auf Gott zu vertrauen und seine Gnade, um seine Gnade zu bitten. Was auch immer wir unternehmen, wir sündigen. Das ist unsere Veranlagung. Ja, die Bibel spricht ja von, oder man spricht in der Theologie von der sogenannten Erbsünde. Man könnte auch sagen Ursünde. Und was ist das? Das ist unsere Veranlagung. In uns steckt das drin. Wir sündigen. Wir atmen, wir sprechen und wir sündigen. Wir sündigen in Gedanken und Gott kennt unsere Gedanken. Wir sündigen in unseren Taten, Gott sieht, was wir tun. Wir sündigen auch durch unsere Motivation und Gott weiß, warum wir tun, was wir tun. Und wir sündigen auch durch unsere Worte und Gott hört, was wir sagen. Gott kennt alle unsere Sünden, das ist wichtig, aber das ist noch nicht das große Grundproblem, was wir haben, oder das Problem. Gott kennt unsere Sünden. Das Problem, was wir jetzt dadurch bekommen, ist, dass wir mit unseren Sünden gegen Gott sündigen. Gott kennt unsere Sünden, ja, aber jede unserer Sünden, die er kennt, die er weiß, ist gegen ihn gerichtet. Und darum ist es so, dass nur Gott uns die Sünden vergeben kann. Auch wenn ich gegen einen anderen sündige, ich sündige zuallererst gegen Gott, gegen sein Gebot. Also nur Gott kann uns Sünde vergeben und klar, darum sind wir abhängig von Gott. Und deswegen lehrt uns Jesus, dass wir regelmäßig, täglich und vielleicht sogar mehrmals täglich um Vergebung bei Gott bitten sollen. Aber nicht nur das. Wenn wir mal auf den Kontext bei Lukas schauen, Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem. Zwei Kapitel vorher, Kapitel 9, Vers 51, da steht, Jesus richtet sein Angesicht nach Jerusalem, um dann dorthin zu gehen, wo er diese Bitte überhaupt erst, oder die Erfüllung dieser Bitte überhaupt erst möglich macht. Er geht zum Kreuz, um sich töten zu lassen für unsere Schuld. Jesus befindet sich, als er dieses Gebet seinen Jüngern gibt, auf der Mission, damit diese Bitte überhaupt in Erfüllung gehen kann. Und wer glaubt, dass Christus stellvertretend für seine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass Christus dort unsere Sündenschuld bei Gott bezahlt hat, der kann dann täglich als ja, wie ein vertrauensvolles Kind zu Gott als seinen himmlischen Vater gehen und kann ihn täglich, und wenn es sein muss, mehrmals täglich im Vertrauen seine Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Er muss keine Angst haben, jetzt habe ich schon wieder gesündigt, jetzt muss ich, warte ich lieber noch ein, zwei Tage, bevor ich dann wieder zu Gott gehen kann. Ich versuche noch ein paar Tage wieder gut zu leben und dann kann ich auch die Sünde von vorgestern bringen. Nein, er kann mehrmals täglich zu Gott gehen und ihn wirklich voller Vertrauen um Vergebung bitten. Ja, welche Gnade liegt in dieser Bitte? Jesus, der das größte Leid auf sich nahm, um uns von unseren Sünden zu befreien, der diesen Weg nach zum Kreuz gerade geht, der hat seinen Jüngern da schon eine Bitte mit auf den Weg gegeben, da sie immer wieder neu um Vergebung bitten dürfen. Keine einmalige Bitte. Wenn ihr betet, dann sprecht. Immer wenn ihr betet, dürft ihr um Vergebung eurer Sünden bitten. Ich denke, wir können Gott so dankbar sein für dieses Gebet, für das Vaterunser. Es ist ein Gebet voller Gnade. In jeder Bitte steckt Gnade für uns. Vergib uns unsere Sünden. Aber diese Bitte, wir haben es gehört, hat noch einen Anhang. Wir sprechen es ja auch jedes Mal mit, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Denn auch wir vergeben unseren Schuldigern, so sprechen wir es. Nun, das ist klar, da wir alle Sünder sind, bedeutet das, dass auch andere sich an uns versündigen. Das bleibt nicht aus. Wir sind potenzielle Opfer für Sünder und für Sünden. Das ist in der Welt so und das ist auch in der Gemeinde so. Wir sind Opfer für Sünder. Und wie reagieren wir nun in diesen Fällen, wenn sich andere an uns versündigen? Ich denke, viele unter uns haben das, also eigentlich die meisten haben das erfahren, wenn andere uns verletzen, wenn andere sich an uns versündigen. Und einige vielleicht unter uns haben sehr schlimme, sehr grausame Dinge im Leben erfahren. Vielleicht sogar durch Freunde, durch nahestehende Menschen, durch Familienangehörige. Ja, Lüge, Verhöhnung, Spott, Verleumdung, Vernachlässigung, Hass, Misshandlung, Vergewaltigung, Ehebruch, Untreue. Das alles sind grausame Sünden, die tiefe Wunden in uns bewirken. Und ich bitte euch, damit wir das jetzt wirklich nachvollziehen können, damit wir das jetzt nicht so pauschal aus der Ferne betrachten, ja, wir sollen vergeben, dass ihr euch jetzt mal diese Person oder diese Sache vor Augen haltet, wenn wir jetzt weiter zu diesem Thema hier gehen, dass ihr euch diese Sache vor Augen haltet und dann versucht, das, was die Bibel uns dazu lehrt, wirklich konkret anzuwenden. Und damit wir nachvollziehen können, was Vergebung bedeutet, müssen wir erstmal sehen, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, um mit Sünde umzugehen. Die Bibel gibt eigentlich da nur zwei Möglichkeiten vor. Entweder Vergebung oder Verbitterung. Man könnte auch sagen Verhärtung. Entweder Vergebung oder Verbitterung. Ja, das heißt, wenn wir nicht vergeben, auch die schlimmsten Sünden, die uns jemand anders tut, wenn wir nicht vergeben, dann schneiden wir uns eigentlich nur ins eigene Fleisch, denn wir verbittern, wir verhärten. Das sieht man oftmals in Familien, in Ehen, die zerbrochen sind oder in Beziehungen zwischen Familienmitgliedern. Das, was die Ehen, das, was die Familienbeziehung eigentlich so fast unheilbar macht, wo man denkt, hier ist jede Hoffnung verloren, das ist dann am Ende gar nicht mehr die Sünde, die vorgefallen ist, sondern die Verbitterung und die Verhärtung, die diese Sünde nach sich gezogen hat. Nun, was heißt jetzt aber genau vergeben? Ich denke, oftmals haben wir eine falsche Vorstellung von Vergebung und darum fällt es uns vielleicht auch schwer zu vergeben, oder wir denken, wir haben noch nicht richtig vergeben. Wir haben schon vergeben, ja, aber irgendwie die Sache kommt immer wieder hoch oder wir haben immer noch irgendwie verschiedene Gefühle, dass wir denken, oh, ich habe ihnen noch nicht richtig vergeben. Und dazu möchte ich uns jetzt mal eine Liste geben von 8 Punkten. Ein paar Dinge hatte ich schon mal in meiner Predigt zur Bergpredigt benannt, was Vergebung nicht bedeutet. Vergebung bedeutet nicht, dass man Sünde verharmlost, ganz wichtig. Vergebung macht Sünde nicht klein, so nach dem Motto, ja, ist schon gut, ich vergebe dir, wir sind ja alle Menschen und so weiter. Nein, wegen unserer Sünde musste der Sohn Gottes sterben am Kreuz. Vergebung ist eine Sache, die Sünde wirklich betont, die Sünde ernst macht. Es ist das vorgefallen. Hier muss vergeben werden. Gottes Sohn musste sterben für unsere Schuld. Zweitens, Vergebung ist nicht gleichzusetzen mit, ich warte auf eine Entschuldigung. Also ich bin jetzt bereit, eine Entschuldigung anzunehmen. Das ist keine Vergebung. Wisst ihr, manche Menschen werden sich nie ändern. Die werden nie Einsehen haben. Es ist traurig, aber es ist so. Manche Menschen, die gehen, nachdem sie dir ein Leid zugefügt haben, einfach weg und du wirst sie nie wiedersehen. Und vielleicht sterben sie sogar, bevor sie überhaupt ein bisschen Einsicht bekommen über die Sünde, die sie an dir getan haben. Und das alles soll dich nicht abhalten davon, zu vergeben. So viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Ja? Tu, was du tun kannst. Vergib die Sünde, die ein anderer dir antut, bevor er zu dir kommt, um Verzeihung bittet. Drittens, Vergebung bedeutet nicht, dass man die Verletzung, dass man den Schmerz nicht mehr spürt. Das ist auch ganz wichtig. Manche schreckliche Sünden hinterlassen schmerzende Wunden. Und diese Wunden, die verheilen nur ganz, ganz langsam und manche verheilen wahrscheinlich lebenlang nicht mehr. Das ist eben das Grausame der Sünde. Gott kann schenken, dass der Schmerz nachlässt, dass Wunden wieder heilen. Aber wir dürfen nicht denken, dass wir erst vergeben können oder dass wir erst wirklich vergeben haben, wenn wir den Schmerz nicht mehr spüren. Viertens, Vergebung ist kein einmaliges Geschehen. Ist auch ganz wichtig. In manchen Fällen sündigt der jeweilige immer wieder an dir. Und vielleicht sogar immer wieder mit der gleichen Sünde. Und dann, wie wir es heute gehört haben, in diesem Gleichnis vom Ungerechten oder vom Scheißknecht, sollen wir immer wieder vergeben. Aber dann gibt es noch den anderen Fall, dass in gewissen Momenten diese Erinnerung an diese Sünde in einem wieder hochkommt. Ja, das gibt also Berichten zum Beispiel Ehepartner, wo der Mann oder die Frau, haben Ehebruch begangen, gut, dann haben sie miteinander gesprochen, sie haben sich vergeben, haben einen neuen Anfang gemacht, aber dann sieht die Frau den Mann, ja, nach dem Gottesdienst mit einer anderen Frau sprechen, macht überhaupt nichts Schlimmes, nichts Falsches, aber es reicht, es ist ein Moment, wo das wieder hochkommt. Der Mann macht nichts Falsches. Und in solchen Momenten, wie auch immer sie aussehen, dann müssen wir eben wieder neu vergeben oder gewissermaßen unsere Vergebung, die wir schon gegeben haben, bestätigen. Also Vergebung ist kein einmaliges Geschehen. Fünftens, Vergebung heißt nicht, dass Sünde ungesühnt bleiben kann. Das heißt es nicht. Ja, Sünde muss gesühnt werden, die Sache muss wieder in Ordnung gebracht werden. Man könnte sagen, Vergebung spart keine Versöhnung aus. Ich vergebe ihm und dann ist alles wieder paletti. Nein, natürlich. Sünde muss gesühnt werden. Wenn mir jemand ein Auto klaut, kommt zum Glauben, ich habe ihn schon lange vergeben, na gut, er muss das Auto mir zurückgeben. Das gehört sich einfach so, aber natürlich auch viel schlimmere Dinge. Aber, und dann kommen wir zum sechsten Punkt, was Vergebung nicht ist. Vergebung bedeutet nicht gleich Versöhnung. Vergebung bedeutet nicht, dass sofort alles wieder so ist, wie es vorher war. Nun, zur Versöhnung, das haben wir gerade gesehen, braucht man zwei Seiten. Eine Person, die vergibt und eine Person, die um Vergebung bittet. Und dann kann dort Versöhnung geschehen. Aber wenn ich vergeben will, kann ich das schon ohne die Seite, die mich um Vergebung bittet, tun. Vergebung spart Versöhnung nicht aus. Aber es ist vielleicht der erste Schritt dahin. Und wenn es nun zur Versöhnung kommt, Punkt 7, bedeutet Versöhnung nicht gleich Vertrauen. Versöhnung bedeutet nicht gleich Vertrauen. Vertrauen wird schnell zerstört und nur sehr langsam aufgebaut. Und das ist gut so. Das ist gut so, dass wir nicht gleich sofort jedem und jeder Sache vertrauen. Vertrauen bildet sich langsam. Da muss erst eine gewisse Treue zu erkennen sein. Vergebung bedeutet nicht gleich Vertrauen. Aber Vergebung und Versöhnung, das sind natürlich die ersten Schritte, dahin wieder Vertrauen aufzubauen. Und ein letzter Punkt, Punkt 8. Vergebung heißt nicht, die Sünde zu vergessen. Wir sagen ja immer so schön, vergeben und vergessen. oh, ich habe diese Sünde immer noch nicht vergessen, könnte dann allerdings passieren. Und dann sagt man sich, ja, wenn ich sie immer noch nicht vergessen habe, dann habe ich sie wahrscheinlich immer noch nicht vergeben. Nun, viele Dinge, die kann man nicht einfach so vergessen. Kann man vielleicht verdrängen, aber man kann sie nicht vergessen. Sünden hinterlassen manchmal Wunden, die immer wieder hochkommen, immer wieder schmerzen. Und manche bringen dann vor, ja gut, aber Gott selbst sagt in Jeremia, ich will ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmer mehr gedenken. Aber wer dann denkt, Gott wird sich irgendwann im Himmel hinterm Ohr kratzen und sich sagen, Mensch, ich habe so viel vergessen, der denkt falsch, Gott vergisst es.